Tageszeitung Podcast.
Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg. Der Fall. Der Mensch. Ein Podcast von Christoph Franceschini.
Folge 18. Der Kampf beginnt. Am 21. Juni 2016 bricht die Welt für Alex Schwarzer ein zweites Mal zusammen. Aus heiterem Himmel und mitten in der Vorbereitung auf die Olympiade in Rio schlägt eine Bombe ein. Alex Schwarzer wird wiederum positiv auf Doping getestet. Einen Tag später stellt sich Alex Schwarzer in Bozen der Weltpresse. Diesmal aber nicht weinend und völlig gebrochen. Ganz im Gegenteil. Diesmal gibt sich Alex Schwarzer kämpferisch.
Però io vi posso giurare che qua si andrà in fondo. Si andrà in fondo perché io ho investito troppo in questo ritorno. Ho dato troppo e sto dando ancora adesso tanto, forse troppo. E anche chi mi aiuta e mi sta vicino. E questo non viene abbandonato adesso perché c'è di nuovo un'ostilità. Stavolta grande, ci sono state già altre ostilità nel cercare di non farmi gareggiare, cercare di non farmi vincere a Roma, meglio arrivare piazzato. Però qua si andrà fino alla fine. Io, probabilmente qualcuno non vuole che io vada alle Olimpiadi, io ancora ci credo.
Trotz der drohenden Sperre ist Alex Schwarzer zu diesem Zeitpunkt aber noch voller Hoffnung. Der Geher trainiert mit Blick auf die Olympiade in Rio weiter.
Also nach der ersten Schockphase, heißt man es einmal so, die vielleicht 10 Tage, 2 Wochen gegangen ist, habe ich mich eben so weit wirklich überzeugt, wo ich mir gesagt habe, wo ich mir echt dann so, jetzt ist so viel getan worden den ganzen Monat. Jetzt fangst du mal an, wie ruhig zu bleiben, weil das klärt sich auch. Das klärt sich auch. Hey, wo mein Satz? Das klärt sich auch. Und durch den habe ich wieder ein bisschen die Spur gefunden. War alles andere als einfach. Ich bin nicht einer, der, wenn er sich irgendwo vor irgendeinem Gericht verteidigen muss, das alles noch in den Anwalt gehen lässt. Der Gerhard weiß das. Ich will da alles wissen und ich bringe mich da ein. Das heißt, da geht viel Zeit da drauf. Ich habe mir auch alles durchgelesen, was produziert worden ist, von ihm. Also ich bin da sehr, tue da mit, fest mit. Aber ich habe da irgendwie, ja, in Gerling mir gedacht, ja, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Bleib ruhig. Das gehört sich also auch. Das wird noch etwas.
Unmittelbar nachdem die positive Dopingprobe bekannt wird und noch vor seiner Abreise nach Rio, kommt es aber auch zu einer einschneidenden Veränderung im Privatleben von Alex Schwarzer. Mitten in der Phase, in der sich die ganze Geschichte für Schwarzer zum absoluten Horrortrip entwickelt, wartet seine Freundin Kathi mit einer freudigen Nachricht auf. Sie teilt ihrem Freund mit, dass sie schwanger sei.
Ja, der schlechtmöglichste Zeitpunkt. Für sie als zukünftige Mami, für mich als zukünftigen Papi, weil das sind ja Sachen, das sind ja, überhaupt das Erste ist ja einzigartig in dem Fall nicht. Und realisiert dann ist, aber ich war absolut nicht in der Lage, da über das jetzt klare Gedanken zu fassen. Das ist noch erst danach passiert, wo ich vor ihr zurückgekommen bin, wo ich 8 Jahre gekriegt habe. wo wir noch angefangen haben, wirklich sagen, so, weil jetzt ist Strafprozess und dann werden wir jetzt alles geben, dass das aus Auge gedeckt wird. Erst haben wir nicht mehr nachgedacht, so, und jetzt muss ich auf meine Familie schauen. Jetzt tun wir das in Bautzen, da werde ich alles geben. Aber das ist jetzt leider x Prozent. Der Großteil ist jetzt daheim, jetzt musst du auf deine Familie schauen. Und dann war ich noch auch wirklich auch bereit. Dann habe ich noch angefangen, mit ihr die Ultraschalls mitzugehen, sie wirklich ihr das Gefühl zu geben, dass ich da bin. Das schon noch mal am Anfang war das eine Katastrophe. Ja.
Bereits wenige Tage nach der positiven Dopingprobe beschließen Alex Schwarzer und Gerhard Brandstätter, vor dem Landesgericht Bozen Strafanzeige gegen Unbekannt einzureichen. Der Vorwurf? Vorsätzliche Manipulation der Dopingprobe. Alex Schwarzer setzt anfänglich keine großen Hoffnungen in die Anzeige.
Wir haben uns zwar gesagt, dass wir alles geben werden, aber am Anfang war ich einfach... Ja, waren meine Hoffnungen sehr beschränkt, weil ich eine Vorgeschichte. Ich bin nun ein Athlet gegen ein Institut oder ein Verband, einen weltweiten Verband. Und da habe ich Anfang immer schon gedacht, boah, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendein Richter sich da so weit, sagen wir mal, überhaupt es zulässt, unsere zum Beispiel Unklage, unsere Eingabe praktisch, Anzeige gegen Unbekannt, sich überhaupt mal umschaut.
Alex Schwarzer findet diesen Richter in Walter Bellino. Der Bozner Voruntersuchungsrichter wird in diesem Fall zum heimlichen Helden. Bellino kniet sich nicht nur in den Fall hinein, sondern er scheut sich auch nicht, den mächtigen Sportverbänden in der Welt-Anti-Doping-Agentur Baroli zu bieten. Der Voruntersuchungsrichter fordert die originalen Urinproben Schwarzers in Deutschland an.
Der hat praktisch gesagt, ja, ich möchte mal die Proben haben. Corpo di Reato. Ich möchte die Proben haben und die lasse ich noch analysieren und dann sehen wir ja nicht, ob da irgendetwas in einem staatlichen Labor ist, wo es so nicht sein soll. Nicht? Und dann habe ich mir noch schon gedacht, gut, dass das schon einmal passiert, weil vielleicht jemand anders, dem wäre das egal gewesen. Nicht? Und dann ist ja das praktisch das passiert, dass die JAF und die WADA sich immer ein Jahr lang total gewährt haben, die Proben zu schicken. Die Proben auszugeben. Die haben gesagt, die Proben gehören ins. Ins interessiert die staatliche Justiz nicht. Für ins zählt leider die Sportjustiz. Die Proben kriegt es nicht. Und da hat der Richter extremen Charakter gezeigt, weil er hat nicht nachgegeben. Und das ist ja noch so weit gegangen, dass er praktisch da das Labor war damals in Köln. Der hat ja noch praktisch das Oberlandesgericht in Köln eingeschaltet und durch die haben sie dann schlussendlich, auch wenn nicht den kompletten Urin damals, also die komplette Probe oder Proben, aber zumindest durchgesetzt, dass sie einen Teil von beiden Proben A und B überschicken.
Allein diese Geschichte und die Weigerung, die Proben zu übergeben, sind für kritische Beobachter ein Indiz, dass hier etwas nicht stimmen könnte. Aber was hat man eigentlich in Schwarzers Urin gefunden?
Also gefunden worden sind praktisch Metaboliten von Testosteron. Metabolit heißt, dass wenn du zum Beispiel Testosteron nimmst, dann scheidest du, also das ist Abfallprodukt von Testosteron. Also nicht direkt Testosteron, sondern ein Folgeprodukt. Das ist da gefunden worden.
Gleichzeitig kommen aber immer mehr Ungereimtheiten rund um Schwarzers positive Dopingprobe heraus. Sie wurde am 1. Januar genommen und unmittelbar danach als negativ ausgewertet. Dann aber wird die Probe 3 Monate später, Anfang Mai, in Köln erneut aus dem Kühlschrank geholt und noch einmal einem Test unterzogen, der jetzt positiv ausfällt. Ist diese Vorgehensweise normal?
Na, das ist an und für sich nicht etwas Sonderbares, weil es gibt verfeinerte Analysen auf gewisse Substanzen, die gemacht werden, wenn der Verdacht da liegt. Aber der Verdacht war ja nie da, weil die Experten in Köln haben die Probe negativ und dann müssen sie dazu noch umgeben. Auffällig, nicht auffällig, stark auffällig. Nicht? Meine war nicht auffällig, ganz einfach. Der Input ist da noch gekommen. Und wie gesagt, wenn das Labor selber, der das analysiert, nicht vermerkt, dass der auffällig ist, dann wird der nie mehr umgeschaut. Weil es kann ja nicht allem bei x Hunderte, wenn nicht Tausende Dopingproben täglich fast irgendein Verband hergehen und sagen, ja, das schauen wir nochmal an oder der. Also das, was die Professoren im jeweiligen Labor sagen, das hat ja extrem hohen Wert nicht. Bei mir war es umgekehrt. Bei mir hat noch irgendwann einmal, ich weiß bis heute nicht, von wem es ausgegangen ist, WADA oder JAF, keine Ahnung, ungeordnet die Probe nochmal umzuschauen. Ja, und auf ein verfeinertes Testverfahren die zu analysieren. Ja.
Aber auch bei der Beauftragung für die Dopingprobe kommt ein Detail ans Tageslicht, das jeden neutralen Beobachter stutzig macht. Alex Schwarzer wurde am frühen Morgen des ersten Tages im Januar 2016 getestet. Der Auftrag für den Test war aber bereits über 2 Wochen vorher erfolgt, am 16. Dezember 2015. Und das ist kein gewöhnlicher Tag.
Also normalerweise, die Trainingskontrolle ist ja unangekündigt. Das heißt, das Ziel ist, einen Sportler überraschend zu testen. Das ist Ziel für eine Trainingskontrolle. Das heißt, normalerweise wird der Kontrolleur kurz davor beauftragt, weil in dem Moment, wo es schon einmal jemand sagt, pass auf, in 3 Wochen musst du den testen, kann es ja theoretisch passieren, dass das noch irgendwann einmal nie mehr so viel überraschend passiert. Weil es vielleicht irgendwann einmal der Sportler über Umwege der fragt. Das heißt, normalerweise werden die Kontrolleure kurz davor beauftragt. Bei mir war es anders. Bei mir ist der Auftrag für die Dopingkontrolle genau passiert, nachdem ich gegen Fischetto in Bozen als Zeuge ausgesagt habe. Also ihr am Vormittag ausgesagt, am Nachmittag ist die Probe in Auftrag gegeben worden.
Viele werden jetzt sagen, das ist doch eine reine Verschwörungstheorie. Was kümmert die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA die Aussage in einem Bozner Prozess gegen einen italienischen Sportarzt? Doch so einfach ist es nicht. Denn Giuseppe Fischetto ist alles andere als ein einfacher Sportarzt. Bei den Ermittlungen gegen Fischetto und Pierluigi Fiorella beschlagnahmen die Carabinieri auch eine geheime Datenbank. Es ist eine Art Büchse der Pandora im weltweiten Dopingsumpf.
Der Fischetto hat eine Datenbank gehabt, die im Zuge von eigentlich mein Verfahren zwar vor 2012 bei ihm sequestriert worden ist. Auf der Datenbank sein, ich glaube, 9.000 oder 10.000 Werte dokumentiert von eben so viele Sportler. Und da sind extrem viele auffällige, speziell russische Sportler, Werte von russischen Sportlern gewesen, nicht nur russische, aber hauptsächlich russische, und gegen die ist nie etwas passiert worden. Und die Datenbank ist praktisch, die hat mein Trainer noch gehabt, durch den, dass er in Bozen mitgearbeitet hat bei den Ermittlungen. Der hat der WADA geschickt. Und die WADA hat mit der Datenbank nie etwas getan.
Sandro Donati will diese Geschichte aber nicht verschweigen. Weil die WADA nichts tut, übergibt Donati das gesamte Material an den deutschen Sportjournalisten und Experten für die Dopingproblematik Hajo Seppelt. Seppelt verarbeitet das Material in seiner Dokumentation Geheimsache Doping im Schattenreich der Leichtathletik, die im August 2015 in der ARD ausgestrahlt wird.
Hajo Seppelt hat die erste Folge über Staatsdoping Russland, wo es noch praktisch das riesige Erdbeben ausgelöst hat, auch anhand von der Datenbank gerechnet. Weil er ist noch zu Experten gegangen und hat gesagt, so schauen wir mal die Werte an. Ist das normal, dass gegen den nie etwas gemacht worden ist? Und die haben gesagt, ja nein, das ist ein Skandal, das ist ein Wahnsinn. Und eben das Problem war, dass die Datenbank, die hat ja allgemein intern bleiben. Also die hat nie irgendwie gesollt an die Öffentlichkeit kommen, weil unter Fischetto sagt es ja in den Telefonen und nur noch für die Telefonabhörungen. Ich hoffe, dass das jetzt da nicht anfängt zu zirkulieren, weil wenn die Werte sehen von den Russen oder von den Türken oder dann kommt ein Riesenpuff raus. Und so war es ja noch einer.
Der damalige IAAF-Präsidentschaftskandidat und heutige Präsident Sebastian Coe nennt Seppelts Enthüllungen eine Kriegserklärung an die Leichtathletik. Spätestens damit geraten Sandro Donati und auch Alex Schwarzer in das Fadenkreuz der mächtigen Weltverbände IAAF und WADA. Das geht auch aus den Abhörungen hervor, die im Bozner Verfahren gegen Giuseppe Fischetto vorgelegt werden.
Ja, Ritter gegen mich. Nicht gerade schmeichelhaft. Er sagt praktisch, questo Crocco deve morire ammazzato. Also praktisch, der Crocco ist so. Ist wie in Deutschland der Beef kennen. Der muss umgebrachter sterben. Es wäre auch kein Coolino anche la Kostner. In dem Fall nicht. Und ich hoffe, dass ich da auch die Kostner mit einziehe.
Hallo,
das
sei.
Sono a casa di Sano.
Io sono preoccupato del materiale informatico, di tutta un'attività internazionale riservata, capito?
Vabbè, Giuseppe.
Questo Crocco comunque ha da morire ammazzato, devono incularsi la costa, guarda.
Und aber das geht ja noch weiter, er sagt ja praktisch noch, heim doch wieder total euphorisch, heim doch wieder Lamin Diak umgeleitet. Lamin Diak war damals der IAAF-Präsident, was an der Spitze von der ganzen Korruption war. Der hat ja, er und sein Bruder, die seien ja praktisch diejenigen gewesen, wo es zu den Athleten gegangen sind und zu den involvierten Verbänden und gesagt haben, pass auf, das und das und das und das sind die auffälligen Fälle, wenn es nicht wollt, dass jetzt da Dopingverfahren passiert, dann müsste es mir das und das Geld geben. Und der hat da praktisch auch unter anderem erzählt, dass ihn jetzt der Lamin Diak zum Beispiel umgeleitet hat und ihm seine totale Unterstützung zugesichert hat.
Es gibt aber auch noch eine Reihe weiterer Ungereimtheiten rund um Schwarzers Dopingprobe. Denn es sind nicht WADA-Kontrolleure, die den Olympiasieger am 1. Jänner in Kalch testen, sondern Mitarbeiter der Firma Global Quality Sports, eines Stuttgarter Privatunternehmens, das für die WADA arbeitet. Einer der wichtigsten Parameter bei solchen Kontrollen ist die sogenannte Aufbewahrungskette.
Und die Aufbewahrungskette, wie sie sie heißen, also praktisch, wenn der Urin von mir daheim weggeht, bis er in Labor ist, das muss alles genau dokumentiert werden. Jetzt bin ich in der Firma umgekommen, jetzt tue ich die Probe da lagern. Morgen in der Früh nehme ich die Probe und führe sie ins Labor oder nicht. Das muss alles sehr genau dokumentiert werden. Und da eben, allem in Rio, weil die Kontrolleure selber auch als Zeugen zugeschaltet worden sein. Glaube ich, dass ihm die ganze Geschichte wieder zu heiß geworden ist. Und da eben hat er gesagt, Doktor, also praktisch die Probe ist von mir daheim gestartet. Sie haben sie nach Stuttgart geführt, wo die Firma war. Und er schreibt, am Doktor noch habe ich die Probe einen Mitarbeiter gegeben, der sie noch nach Köln geführt hat. Und der hat da unterschrieben. Und in Rio sagt er noch, nein, in Doktor noch habe ich überhaupt nichts mehr getan. Ich war in Doktor noch auch gar nicht mehr. Ja, also er hat sie praktisch angegeben. Am Nachmittag des 1. Jänner hat für Selm unterschrieben, hat für den Doktor noch einen unterschrieben. Und durch den ist ja die Aufbewahrungskette unterbrochen. Nicht. Ja.
Erst die Recherchen eines italienischen Journalisten bringen zutage, dass Schwarzers Urinprobe mindestens 15 Stunden lang völlig unbeaufsichtigt war und die Kontrolleure eine Falscherklärung abgegeben haben.
Das haben wir erst viele, viele Monate später indirekt durch einen Journalist, der da angefangen hat, über den Fall zu recherchieren, sind wir da drauf gekommen. Aber das war, wenn das in Rio, wenn wir das in Rio ungemerkt hatten, das war ein Grund gewesen, damit der Fall annulliert wird.
Der Mann, der das Verfahren in Bozen vorantreibt, ist Voruntersuchungsrichter Walter Bellino. Er ist schon bald überzeugt, dass an den Manipulationsvorwürfen etwas dran sein könnte. Die Bozner Staatsanwaltschaft verhält sich in dem Verfahren dabei eher passiv.
Die Staatsanwaltschaft ist absolut passiv geblieben. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber die Staatsanwaltschaft ist absolut passiv geblieben und ich habe oft das Gefühl gehabt, eine schnelle Archivierung war fast das Gescheitigste. Also wieso gehen wir jetzt da weiter und ja.
Das größte Problem in dem Verfahren ist anfänglich die Weigerung des Kölner Labors, die Proben herauszugeben. Die Verantwortlichen sträuben sich monatelang auch auf Anweisung der IAAF und der WADA, dem Bozner Landesgericht, Teile der Urinproben zu übergeben. Auch hier ist es Richter Walter Bellino, der energisch durchgreift und ein internationales Rechtshilfeansuchen stellt. Das Labor sträubt sich aber dennoch, die B-Probe herauszurücken.
Man hat durch den, dass der Richter Bellino praktisch vom Oberlandesgericht in Köln die Proben angefragt hat, einmal zumindest versucht, gleich die A-Probe auszugeben. Weil die A-Probe ist nicht versiegelt. Die B-Probe ist versiegelt. Die B-Probe, jetzt, wenn die B-Probe auch gemacht wird, muss von mir ein Techniker anwesend sein und danach wird sie wieder versiegelt. Das heißt, die B-Probe hat eine Sicherheit, die A-Probe hat keine Sicherheit. Und das ist praktisch verhindert worden, die B-Probe anzuschicken. Sie haben zwar gesagt, ja, okay, die A-Probe, aber die B-Probe nicht, weil die B-Probe für eine DNA-Analyse zu wenig, die Menge zu wenig ist. Ja, und zum guten Schluss wurde es ja noch praktisch in Bozen, wenn dann der Colonello Lago von die Riss, der die DNA-Analysen gemacht hat in Parma, wenn er da seinen Bericht vorgelegt hat, das war ja total gelogen, weil sie schreiben da, glaube ich, wir haben immer, ich glaube, 6 Milliliter und sie wertet für eine DNA-Probe, erstens immer falsch. Und zweitens waren da ja zum guten Schluss von der B-Probe über 18 Milliliter, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder sogar über 20, ja. Und sie haben halt probiert, absolut die B-Probe nicht auszusuchen. Richter Bellino ist hartnäckig geblieben und zum guten Schluss haben sie gemerkt, einen Teil von der B-Probe und einen Teil von der A-Probe auszusuchen.
Das Bozner Landesgericht ernennt einen Fachmann zum Sachverständigen, der die Schwarzer Proben analysieren soll. Es ist der Genetiker und Leiter der Carabinieri-Spezialeinheit Riss aus Parma, Gianpietro Lago.
Der Gianpietro Lago hat die Aufgabe gehabt, die Proben, die noch gekommen sind, auch wieder mit einem Kampf, weil in Köln haben sie ja probiert, praktisch nicht die originale B-Probe zu auszuhändigen. Und der Colonello Lago hat sich da ja noch strikt gewehrt. Nicht? Er hat gesagt, nein, ich will die die B-Probe, weil ich muss fossil sein. Sie können mir nicht durch einen Behälter geben und sagen, das ist die B-Probe. Und das ist ja auch passiert. Und der Professor Lago hat noch eben die Aufgabe gehabt, die Probe genetisch zu analysieren. Das heißt, in erster Linie ist das überhaupt meine Probe.
Es ist aber ein monatelanger Kampf mit der IAAF, der WADA und dem Labor in Köln, bis es endlich zur Aushändigung der Proben kommt. Am 17. Februar 2018 soll es endlich soweit sein. Eine Delegation fährt in das Labor nach Köln.
Ja, ich war nicht anwesend. Es war anwesend Colonel Lago, es war anwesend unser Genetiker, den wir beauftragt haben. Es war anwesend der Gerhard und das war's, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ja, der Colonel Lago hat gewählt, mal in Kirchheim gesehen, wo das aufgebaut worden ist. Ist nicht möglich. Er hat also die A-Probe ohne Probleme gekriegt. Aber bei der B-Probe ist es nicht aufgegangen, weil die B-Probe, wie gesagt, sie haben nicht gewählt, die originale B-Probe aussortieren. Er hat darauf bestanden, hat in Richter Bellino sogar umgeleitet, der gedroht hat, dass da eine Anzeige erfolgen wird. Und zum Gerhard hat da einer von den Technikern gesagt, also wir werden nie die Probe aussortieren. Die Probe, die kriegen sie nicht. Und zum guten Schluss ist noch Dichter so weit gekommen, dass der Laborleiter da halt noch eingewilligt hat, dass da halt noch von der B-Probe, von der Originalen, dass die jetzt geöffnet wird für alle und dass sie da noch in Tal entnehmen können.
Aber auch an diesem Tag versucht man in Köln, den italienischen Sachverständigen hineinzulegen.
Ja, also durch dem, dass ja praktisch die B-Probe, war ein Behälter, den man ja nicht einmal zuordnen gekannt hat. Von einer Versiegelung reden wir gar nicht. Und also für mich ist das absolut, ich kann mir das nicht vorstellen, aber halt wahrscheinlich ist da die Hoffnung gewesen, dass da jetzt der Behälter mitgenommen wird, dass ich das da noch hat nicht. Ja, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft passieren kann, weil ich meine, es ist ja ein Strafverfahren, es ist ja nicht, dass da jetzt gerade zwei Freunde ins Labor kommen und da gerade mal ein bisschen urinieren möchten. Aber das ist tatsächlich so passiert, ja.
Doch diese Geschichte wird nicht die einzige unlautere Machenschaft bleiben, der wir im Fall Schwarzer noch begegnen werden. Nächsten Samstag ist auf tageszeitung.it und überall dort, wo es Podcasts gibt, die 19. Folge zu hören. Dann geht es um die Ergebnisse der Laboranalysen des Sachverständigen Giampiero Lago, seine Schlüsse und die Überzeugung, dass man Alex Schwarzers Urinprobe mutwillig manipuliert hat. Alleingang, ein Podcast Gesprochen von Hannes Lentsch, gestaltet von Christoph Franceschini.
Alleingang. Alex Schwarzer. Der Aufstieg. Der Fall. Der Mensch.
Ein Podcast der Neuen Südtiroler Tageszeitung.
Tageszeitung Podcast.